Ja, André, warum glaubst du an Gott?
Ganz einfache Frage zu Anfang.
Richtig, wie aus der Pistole geschossen.
Wie aus der Pistole. Ja, ja, genau. Die schönen deutschen Redewendungen.
Ich habe die Frage auch aufgeschrieben, aber. Das ist halt ich dachte, Mitte der Folge, ja, wir können auch Anfang der Folge machen, glaubst du an Gott?
Ja, warum glaube ich an Gott? Also, jetzt, du wirst wahrscheinlich meinen, warum glaube ich an den Gott der Bibel, nicht warum glaube ich Gott an Gott an sich. Weil, also, grundsätzlich ist es für mich keine Frage, dass es überhaupt einen Gott geben kann. Es kann kein Zufall sein, wie die ganze Welt aufgebaut ist, auch diese ganze menschliche Struktur, die Anatomie und so, als wir alles zusammenspielen. Das ist, kann kein Zufall gewesen sein, dass es verstanden ist. Aber warum ich an den Gott der Bibel glaube, ist, weil ich ihn erfahren habe in meinem Leben, wie das, was Gott in seinem Wort schreibt, wie was sein Sohn, dass Jesus auf die Erde kommt und Sünden vergibt und frei macht und Frieden schafft im Herzen, das habe ich persönlich erfahren in meinem Leben. Und auch sonst viele, viele andere Verheißungen, dass er Kraft gibt, auch in schwierigen Zeiten, dass er Trost schenkt, wenn es auch mal nicht so läuft. Ich habe erfahren, wie er mich verändert, ohne dass ich, also in Bereichen, in denen ich es charakterlich und so weiter, wo ich gedacht habe, es würde niemals passieren, wo er mich auch verändert hat, in Bereichen des Dienstes, den ich durchgeführt habe, dass ich überhaupt jetzt heute hier sitze, weil ich ein Thema in der Jugend gehalten habe. Das war eigentlich unmöglich für mich. Das war, also, dass ich das jemals überhaupt machen würde. Und ja, also ich erfahre ihn in meinem Leben.
Die Antwort hattest du quasi immer bereit, quasi Gewehr bei Fuß, ne?
Ja.
Digga. Übrigens ist Noels Stimme weg, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Aber wir kriegen das heute zusammen hin.
Safe.
Wollte dich noch. Achso, du bist André, ne? André ja. App, du hast dich ja vorgestellt am Freitag, alle kennen dich. Hast du eigentlich die Geistesgabe der Prophetie?
Der Prophetie?
Mhm. Weißt du, was du am Freitag vorausgesagt hast?
Nee, ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß auch nicht.
Er hat am Freitag vorausgesagt, dass Bayern deutscher Meister wird. Und da sind wir!
Hab ich das?
Hast du.
Oha. Ja, das war
stark.
Mir gar nicht bewusst, dass ich das gemacht habe, aber.
Ja, aber du hast auch die Geistesgabe der Prophetie, weil du in Generationen durch die Bibel hineinsprechen kannst, ja?
Ja.
Weil du predigen kannst.
Ja, gut, dann,
genau. Um hier den geistlichen Übergang von Bayern auf die Bibel hinzukriegen. nee, Spaß. Du bist ja hier in der Gemeinde aufgewachsen, ne?
Yes.
Dann bist du ja irgendwann weg. Nach Brake.
Richtig.
Und warum bist du nicht mehr zurückgekommen?
Ich bin nach Brake zurückgekommen. 2019 habe ich absolviert und war dann.
Ach, du warst ja Jugendleiter.
Zwei Jahre hier, ja, ich war Jugendleiter. Allerdings in einer Zeit, in der hier in der Gemeinde nicht viel passiert ist, weil andere Dinge waren.
Er meint Corona.
Ach klar.
Danke dafür.
Ja. Genau, und wurde dann, also ich habe dann auf Lehramt studiert und wurde dann zwangsversetzt für das Referendariat nach Düsseldorf. Ja, und habe dann während des Referendariats meine baldige Frau kennengelernt und wir ziehen jetzt dahin, wo sie herkommt. Dass der Mann wird seiner Frau anhangen, wortwörtlich genommen.
Und wo ist das?
Das ist dann, also wir werden in Wipperfürth wohnen, aber sie kommt aus Meinerzhagen, aus der Gemeinde, also aus dem Ort Marienheide, aber sagt allen was.
Ich brauch so eine Stecknadel
zwischen Remscheid, und Gummersbach.
Ich habe noch keinen Plan.
Oha. Zwischen Hannover und Berlin.
Also ihr fahrt
irgendwo so Richtung Herford und dann Richtung, weiter so.
Richtung Köln auf jeden Fall.
Richtung aber, Köln.
Ja.
Für mich ist auch Amerika Richtung Frankreich, so weißt du, in alles eine Richtung so.
Ja, klar. Vollkommen logisch.
Gut, alte Was unterrichtest du eigentlich?
Ich unterrichte Elektrotechnik und Mathematik, also am Berufskolleg.
Ja, okay.
Genau, und was genau ich alles unterrichten werde, also Elektrotechnik ist ein breites Feld, in der Ausbildung gibt es ja verschiedene Lernfelder, was genau ich da unterrichten werde im nächsten Schuljahr, das weiß ich noch gar nicht zu 100%, das werde ich dann erfahren, wenn ich meinen Stundenplan sehe. Den ich in ein paar Wochen kriege und dann kann ich mich darauf vorbereiten.
Als ich in der Berufsschule war, dachte ich immer, Berufsschullehrer ist so der entspannteste Job, den man haben kann. Wir haben immer geschwärmt, so, boah, Ausbildung fertig machen, dann noch so ein, zwei Jahre dranhängen und dann können wir safe Berufsschullehrer werden, weil das ist so entspannt bei uns.
Ja. Also die Sache ist, was mir jetzt schon einige gesagt haben als Berufsschullehrer, so die ersten 3-4 Jahre, die sind schon sehr hart, weil du im Prinzip, du musst ja alles von null auf vorbereiten, die ganzen Inhalte. Und danach kannst du natürlich auf Altbewährtes zurückgreifen und den Unterricht kann man dann so weiterentwickeln. Ne? Also irgendwann wird es entspannter, aber es ist ja in jedem Beruf irgendwie so, dass man irgendwann eine gewisse Routine entwickelt, dass Arbeiten nicht mehr so anstrengend sind, wie sie mal waren. Also körperlich schon, genauso auch die geistige Anstrengung, die wird im Lehrerberuf immer da bleiben, aber das Ganze drumherum wird dann ein bisschen entspannter auf Zeit. Ne?
Was hast du letzte Woche gemacht? Einfach generell, was hast du gemacht letzte Woche?
Ich war in der Schule, habe unterrichtet, ein bisschen Unterricht vorbereitet, die Wohnung ein bisschen weiter eingerichtet, genau, in die wir ziehen. Also ich wohne da schon, aber ist ja alles so ein Stück für Stück, ne?
Ja.
Jetzt haben wir auch Licht dort, Internet haben wir auch bald und so. Kleinigkeiten, die im Haushalt anstanden. Und dann habe ich eben noch die Predigt für die Jugend und die Predigt für den Gottesdienst vorbereitet. Das waren so auch nichts, keine unwesentlichen Zeitpunkte der vergangenen Woche.
Ja. Du hast am Freitag viel davon gesprochen, von Jesus weiter zu erzählen. Und gerade als Lehrer hast du ja immer eine ganze Klasse vor dir sitzen, sagen wir mal mit 15 bis 30 Personen. Wie ist es eigentlich da? Wie weit darfst du überhaupt von Jesus erzählen, von dir aus? Oder nur, wenn du gefragt wirst? Oder gibt es da irgendwie eine rechtliche Lage? Oder?
Ja, also das, was mir gesagt wurde, ist, dass ich nicht von mir aus etwas erzählen darf. Also es wäre genau, weil es, die Gründung ist, es wäre ähnlich, wie wenn ich dann für eine Partei werben würde. Man muss neutral bleiben. So, ne? Also ich darf nicht für Jesus werben. So. Aber wenn mich Leute darauf ansprechen, also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich mich einer Klasse vorstelle, das mache ich dann auch, wer ich bin, woher ich komme. Spätestens die fragen mich alle, warum sind sie Berufsschullehrer geworden? Dann sage ich, ja, ich bin in der Freikirche gewesen, bin Christ und habe dort Jugendarbeit gemacht, so, das erzähle ich. Aber dann müssen die Rückfragen stellen. Von mir aus heraus darf ich da nicht weitere Sachen erzählen. Im Kollegium ist es anders, da kann ich das schon machen, aber die Schüler darf ich quasi nicht beeinflussen in ihrer Denke. Die müssen ja alle frei entscheiden dürfen, ne? Das ist ja heutzutage die Gesellschaft.
So. Kannst du nicht einfach in deiner Ausbildungslaufbahn Brake erwähnen? Du hast Bibelschule Brake 3 Jahre gemacht und dann ist ja schon für alle klar, dass du Christ bist.
Oder? Ja. Ja, ja, also ich sag eine theologische Ausbildung, weil mit Bibelschule können die wenigstens was anfangen. Stimmt.
Ich sag auch immer, Theologiestudium mache ich dann, ja genau.
Ja, genau. Ja, und die meisten Schüler, wenn ich dir das sage, die sind so, oha, der hat sogar Theologie studiert. So. Aber
was will er mir von Strom erzählen?
Ja, genau. Strom ist wie der Heilige Geist, man sieht ihn nicht. Oh, oha. Man merkt die Auswirkungen. Stark.
Ja. Und so entsteht dann der Strom halt.
Ja, genau. Nee, aber im Kollegium ist es schon anders. Wenn ich da spreche, dann kommen auch eher schon Rückfragen. So. Und ich habe jetzt auch schon mit einem etwas mehr gesprochen, der auch, der von sich auch sagt, er ist Christ, der ist auch Pfarrer in der evangelischen Landeskirche. So, mit ihm ein bisschen gesprochen. Ja, aber da ist es auf jeden Fall einfacher, weil das ist im Prinzip wie auf der Arbeitsstelle mit den Kollegen reden. Ne? Genau.
Ja.
Und ich meine, Gott und die Bibel und Strom sind beides spannende Themen.
Ja, absolut.
merkst du eigentlich, also, nee, nicht merkst du eigentlich, sondern ist es so, dass du, seit du in der Beziehung mit deiner Freundin bist, eine Style-Veränderung durchmachst?
Puh, gute Frage. Weiß ich gar nicht so genau. Also ich würde es jetzt nicht zu 100% bejahen.
Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass du eine durchgemacht hast. Ich weiß nur nicht, ob es wegen deiner Freundin ist.
Ja, also ich weiß auch, dass ich hatte mir im Vorfeld schon einige Kleidungsstücke zugelegt, die ich vorher nicht getragen hatte.
Mhm.
Also beispielsweise auch zum Beispiel so das T-Shirt, das ich
am Freitag gekauft hatte. Übrigens.
Ja, das ist eine andere Geschichte, kann ich gerne was zu sagen gleich. Okay. Aber so grundsätzlich, ja, also es ist jetzt schon so, dass wenn ich mir etwas kaufe, das ist die Frage, ob ihr das gefällt.
Ja,
so, ne?
Ja klar.
Ja, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass ich das bewusst gemacht hätte, sondern es ist einfach,
ja, passt
einfach. Vorher habe ich niemanden gefragt, Und jetzt frage ich sie so, ne? Mhm. Und wenn sie sagt, ja, weiß nicht, dann denke ich mir, ja gut, dann. Ja, ich möchte ihr ja auch, ja, also auch optisch gefallen. Ich weiß, dass es ihr nicht darauf ankommt, so, aber es ist ja trotzdem auch mein Wunsch. Genau.
Und was für eine Geschichte
ist denn das? Das Armband ist, also sie hatte ihren Junggesellenabschied und dann hatten die Mädels, die da waren, ihr zwei Armbänder gemacht. Auf dem einen stand mein Name drauf und auf dem anderen ihrer. Ah, und die haben gesagt, das süß. Musst du André geben.
Ja.
Und seitdem trage ich das. Und dann bei der Hochzeit wird, denke ich mal, wird es dann dem Ring weichen. Dann vielleicht trage ich das auch bei der Hochzeit, aber so, dass man es nicht sieht, weil es wird farblich, glaube ich, nicht so gut zum Anzug passen.
Ja.
Das Gelb.
Ist kein gelber Anzug?
Nee. Hatte ich überlegt, aber keinen gefunden. Ne?
Okay. Ich
so viele gute Aces. Die haben wirklich Anzüge, ne? Ich denke so, Bruder, Mann, wer holt seinen Anzug auf Aces? Aber ja.
Kann ich dir sogar zwei Namen?
Ach nee, das ist egal. Das ist für die Hochzeit, meine ich. Also, ja, als ob. Ja. Na, echt?
Ja,
ja, ich.
Wollen wir jetzt hier nicht shoutouten?
Naja, ist okay.
Okay. Was heißt?
Achso, und eine Frage habe ich noch, die eigentlich unnötig ist. Also, danach können wir, wie du sagen würdest, langsam in den Deep Talk reinkommen, ne? Aber benutzt du in der Jugend bewusst Anglizismen oder versuchst du bewusst jugendlicher zu reden, wenn du in der Jugend predigst?
Ja.
Ist es nicht natürlich von dir aus, einfach, dass du so redest?
Also, ich rede natürlich, nutze ich schon gelegentlich Anglizismen, aber wenn ich in der Jugend rede, mache ich das mehr.
Okay.
Oder wenn ich grundsätzlich mit Jugendlichen rede. Also wenn ich jetzt, ich versuche schon, mich in der Sprache meinem Gegenüber so ein bisschen anzupassen. Also, ja, ich rede zum Beispiel mit meinen Schülern anders, als wenn ich mit meinen Kollegen rede.
Ja.
Ich predige im Gottesdienst anders, als ich das in der Jugend mache, weil das, das macht mich als Redner irgendwie nahbarer. Ja. Beziehungsweise im Gottesdienst würde das viele abschrecken, wenn ich so reden würde oder sagen, so redet man nicht.
Oh, ich glaube, als wir hatten Jugendgottesdienst gemacht im März war das. Und ich weiß nicht, also ich glaube, Justin hat Safe Place gesagt in seiner Predigt.
Ja.
Dass es Safe Place war. Und ich glaube, Franz Unrau war das. Also was bedeutet, also was heißt das? Was heißt Safe Place?
Genau.
Und das ist echt krass, weil wenn das so Sachen, die sagt man einfach so, weil alle wissen auch eigentlich so, was gemeint ist, aber einfach eine ganze Generation nicht.
Ja.
Und die wissen nicht, was du gerade gesagt hast. So.
Aber privat rutscht dir nicht mal so nice raus.
Ja, doch. Also, okay. Das schon. Aber ist jetzt schon nicht. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe, aber an Anglizismen, aber wenn ja, also nice ist ziemlich das Einzige, was ich. Es gab mal eine Zeit lang, habe ich auch Cringe immer wieder benutzt, aber eher so.
Das wäre ja Cringe.
Ja, das zu benutzen, aber auch eher so. Immer eher so dann, wenn etwas nicht Cringe war, sondern einfach so, weil das einfach lustig war, das zu benutzen. So richtig, ja,
völlig
so,
falsch
benutzt. So richtig so random Sachen.
Ja, random. Ja. Ah, okay, ja.
Okay, ansonsten hätte ich vorhin auch sagen können, weil mit dem hatte ich noch gedacht, ja, und dann Period hätte ich noch mal.
Oh Mann, Alter. Ja, ich verstehe, warum du Jugendleiter warst.
Ja.
Ja, vermisst du das so ein bisschen? Oder findest du es ein bisschen schade, dass du da nicht sozusagen, ich meine, wie lange warst du Jugendleiter? Ein Jahr? Zwei?
Ich war vor der Bibelschule, war ich anderthalb Jahre,
anderthalb
bis zwei Jahre Jugendleiter und nach der Bibelschule zwei Jahre, also bis ich zu meinem Ref gegangen bin. Ne?
Ja, das ist jetzt ja nicht so eine Zeit, in der man richtig was aufbauen kann, weißt du?
Ja.
Du konntest jetzt deine Ideen nicht krass umsetzen.
Genau. So. Ja, die Sache war eben auch, dass so vieles gerade in der zweiten Hälfte vieles auf Distanz war.
Mhm.
Ja, da waren einem schon sehr stark die Hände gebunden. Das fand ich schon sehr schade. Und das ist mir auch schwierig gemacht, gerade zu der jüngeren Generation, also die neu reinkam, eine Beziehung aufzubauen. Also da waren die Leute, die schon in der Jugend waren, als ich zur Bibelschule gegangen bin, so wie du.
Mhm.
Du hast mich ja gar nicht hier erlebt so. Aber die kannte ich schon, die kannten mich. Und dann kam ich zurück und zu denen hatte ich auch so einen gewissen Draht. So, ne? Aber zu den Jüngeren, die kannten mich gar nicht. Die wussten nur, ja, das ist eben André, der war schon immer hier in der Gemeinde. Und die Tatsache, dass man sich dann nicht jede Woche so vor Ort gesehen hat und danach irgendwas unternehmen konnte, hat es dann eigentlich unmöglich gemacht, so viele Beziehungen aufzubauen. Das fand ich schon sehr schade, weil es hat mir immer sehr, sehr viel Freude auch gemacht, sowas mit den jüngeren Leuten zu machen, weil ich auch von denen was lernen konnte, auch wenn es zum Teil nur war Sprache, sie zu verstehen so, ne, aber das hat mir einfach trotzdem Spaß gemacht, so, ne, genau, und das manchmal vermisse ich das schon, ja.
André, wie alt bist du? Darf ich das so direkt fragen, weil du sagst, klar, vor der Bibelschule, du hast gesagt, 2019 hast du die Bibelschule abgeschlossen, das heißt, 2016 hast du angefangen und warst davor noch anderthalb Jahre Jugendleiter und das wird man ja nicht mit 19, also wie alt bist du?
Ich bin 32.
Boah. Hast du dich gut gehalten?
Danke, Mann.
Okay.
Ja, genau. Also manchmal wünsche ich mir schon, also manchmal denke ich mir, es ist echt schade, dass diese zwei Jahre so verlaufen sind, weil ich hatte schon ein paar Ideen, was man machen könnte, eventuell, aber es war dann eben alles nicht umsetzbar. So, ne? Aber,
was ist jetzt so dein aktueller Dienst gerade?
Aktuell bin ich so gefühlt Wanderprediger. Ja. Also wir sind noch auf der Gemeindesuche. Da vor Ort haben uns ja noch in keiner Gemeinde angeschlossen. So. Und deshalb bin ich habe von in Köln war ich ja anderthalb Jahre und habe da zu ein paar Gemeinden Kontakt gehabt und habe dann mal hier gepredigt, mal da gepredigt. Und jetzt habe ich hier gepredigt. Und ja, dann, genau, das ist aktuell so mein Gemeindedienst. Ja, aber wenn wir uns in einer Gemeinde angeschlossen haben, möchte ich auch gerne auf jeden Fall im Predigtdienst und Musikdienst auch viel weitermachen und dann mal schauen, ob sich in der Jugendarbeit da irgendwas ergibt. Ich weiß auch nicht, wie das da strukturiert ist, ja, und wie weit da auch überhaupt Bedarf ist, dass da jemand mitarbeitet. So, ne?
Wie weit ist denn genau Köln von der Wohnung entfernt? Oder?
Also von Kilometer weiß ich nicht, 40 Minuten, 40, 45 Minuten.
Okay. Also möglich, aber schwierig, das
ja, genau, zu fahren. Und die Strecke ist echt. Also man fährt nur durch Land und Serpentinen und alles Mögliche. Das ist keine schöne Strecke zu fahren.
Okay.
Ja. Also mal gucken. Ja. Ich bin da offen, wo Gott mich da gebrauchen möchte.
Spannende Zeit.
Ja, sehr, sehr. Ja. Vor allem, weil ich auch kein Mensch bin, der so extrem auf Veränderung steht. Also ich bin ein sehr stetiger Mensch. Und jetzt verändert sich alles so auf einmal. Das ist sehr, ja, das ist ein sehr großer Vertrauensschritt für mich auch. Aber bis jetzt bereue ich ihn keineswegs. Und freue mich auch sehr drauf. So.
Cool.
Ehrlich cool. Du hast über Lichtsein gepredigt. Und dann stellt sich mir die Frage, du hast gerade gesagt, du bist 32. Du bist auch schon Christ seit Jugendlicher, seit du ein Jugendlicher bist. Ja. Ja. Fällt es dir mittlerweile leicht, ein Licht zu sein?
Nein. Also es ist jedes Mal eine Herausforderung für mich, wirklich rauszutreten und zu sagen, ich bin Christ. So, ne? Also ich merke jedes Mal, wenn ich vor dieser, also ich meine, man ist ja Licht auch durch sein Verhalten. Die Leute im Seminar an der Schule, die haben alle vom Verhalten gemerkt, der ist anders. Der redet nicht über dieselben Sachen, der lacht nicht über dieselben Sachen. Der nimmt Leute in Schutz, über die sich andere nur lustig machen und sowas. Das haben die alles gesehen, so. Ne? Aber wenn es jetzt dazu kommt, dass ich mal interveniere, weil jemand irgendwas Gotteslästerliches sagt oder so, dann merke ich jedes Mal diesen geistlichen Kampf in mir und denke, boah, wenn ich das jetzt mache, was passiert dann? Ne? Und ich musste meiner eigenen Schande sagen, dass ich dann auch nicht immer richtig gehandelt habe. Und wobei ich manchmal auch nicht genau wusste, ist es jetzt richtig, was zu sagen? Oder ist es vielleicht besser, ich sage jetzt nichts? Und vielleicht ist es dem ja auch nur einmal rausgerutscht so. Und das nächste Mal sage ich was oder so, ne? Das ist dann eben so. Ja, also aber es ist wirklich jedes Mal ein Kampf. Und ich merke, dass der Teufel mich quasi davon abhalten möchte, jetzt zu sagen, dass ich mich für zu Jesus stelle. So, ne? Ja. Genau. Also ich weiß, dass es anderen anders geht. Aber ich würde sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel bei den Gaben wären, dass ich die Gabe des Evangelisten nicht habe. So,
du siehst so ready aus, als ob du was sagen willst, weil.
Boah, falscher Fuß.
Okay. Nee. Der Mann hat seine Bibel aufgeschlagen und sein Mikrofon hochgenommen, aber er will nichts sagen. Also ist okay.
Ich formuliere noch in meinem Kopf, ja, aber eine kannst du noch stellen.
Ja. Dann, achso, du hast auch über Heiligen Geist geredet. Und hast du eine coole Story, wo du so sagen kannst, ey, in dieser Situation, da hat der Heilige Geist voll durch mich gesprochen Also ja, jede Predigt im Prinzip, ne? Aber wo du so dich nicht vorbereitet hast, eigentlich vielleicht gar nicht so viel wusstest oder so und dass du voll gebraucht wurdest.
Das ist aus Lukas 12, meinst du, ne? Was er erwähnt hat.
Weiß ich nicht.
Er hat erwähnt, dass sich dadurch, dass sie jetzt angeklagt wurden, eine Prophetie erfüllt hat, die Jesus gegeben hat.
Ja.
Ja, also ich erinnere mich an eine Geschichte, also an ein Erlebnis. Da hat Gott, ich denke mal, dass er durch mich auch zu anderen gesprochen hat, aber wo er durch seinen Geist extrem stark auch zu mir geredet hat. Das war vor, weiß nicht, 2-3 Jahren oder so. 2020 war das. 2020 im Oktober. 3 Jahre.
Ja. Ich könnte auch Mathe unterrichten.
Ja. Oktober 2020. Ja. Hier hat kein Gottesdienst stattgefunden, vor Ort. Mhm. Und ich hatte dann gedacht, ich fahre einfach mal in eine Nachbargemeinde und gehe da zum Gottesdienst, weil ich hatte nicht so Lust auf Livestream. Und in der Nachbargemeinde war es möglich. Und dann bin ich hingefahren und mir ging es richtig schlecht. Ich weiß heute nicht mehr warum, aber ich war so geistlich so ein Stück weit am Boden und bin zum Gottesdienst hingefahren und habe gesagt, Gott, ich weiß nicht, was du heute vorbereitet hast in diesem Gottesdienst, aber bitte bau du mich wieder auf. So, ne? Und dann komme ich dorthin, setze mich in den Gottesdienst rein und dann kommt raus und dann geht der Moderator nach vorne, begrüßt die Leute und sagt, ja, wir haben ein Problem, die Person, die heute predigt, die wartet noch auf das Corona-Testergebnis und ist in Quarantäne.
Das hat Thomas mir mal erzählt, Grüße gehen raus an Thomas.
Ja, und ich saß da neben Thomas und wusste sofort, oha, vielleicht keine Predigt ist, aber vielleicht könnte ich eine Predigt halten. Und ich saß so und dachte mir, aber es ist blöd, ich bin hier zu Besuch, ich bin das erste Mal hier bei der Gemeinde zu Besuch. Ich kann nicht einfach sagen, ich predige dann. Und dann sag ich zu Thomas, also vielleicht könnte ich eine Predigt halten. Und er guckt, willst du machen? Ich so, ja, warte mal, ich guck mal, habe ich mein Handy rausgeholt, habe bei einer Cloud so ein paar Predigten gehabt und habe dann eine Predigt rausgesucht, die ich während der Bibelschulzeit mal gehalten habe. Und dann hat er gesagt, ja, also ist Thomas hingegangen zu dem, der leitet, und gesagt, ja, also André ist da, der kannte mich auch, der andere. André ist da, der würde die Predigt halten. Genau, und dann haben wir aber noch gewartet, weil vielleicht hätte es ja noch gepasst. Weil die Person, die predigen sollte, die hat dann die Predigt zu Hause aufgenommen und wollte dann ein Video rüberschicken. Was er auch gemacht hat, aber es ist irgendwie nur die Hälfte angekommen. So, ne? Und dann kam die Predigt immer näher und dann sind wir raus, wurde ich einmal rausgerufen und war, willst du wirklich machen? Ich so, ja, ich kann das gerne machen. Und dann habe ich in dem Gottesdienst über Psalm 63 gepredigt. Die Predigt war überschrieben mit dem Thema Wüstenzeiten überwinden. Also was mache ich, um so aus dem Loch, geistigen Loch wieder rauszukommen? Und der ganze Gottesdienst, das war auch so verrückt, die ganzen Lieder und alles, was so an Zeugnis erzählt wurde, die Kindergeschichte, das hat alles genau in diese Kerbe reingeschlagen. Und dann habe ich die Predigt gehalten und bin nach Hause gefahren und dachte, boah, krass, das kann doch nicht wahr sein. Ich bete dafür, dass Gott zu mir spricht und mich aufbaut. Und dann
spricht er durch.
Und dann kommt so ein Gottesdienst dabei rum. Das war echt heftig. Crazy. Ja.
Warst du mehr aufgeregt als bei einer normalen Predigt?
Safe, oder?
Im Vorfeld schon. Für mich ist, wenn ich vorne stehe, dann merke ich nicht mehr, dass ich die Aufregung nicht mehr. Also im Vorfeld, bevor ich nach vorne gehe, schon. So, aber wenn ich nach vorne stehe, dann weiß ich auch, dass ich vollkommen abhängig bin von Gott und von seiner Hilfe. Und irgendwie merke ich dann auch nicht mehr den Pulsschlag, dass er so hoch ist. Oder ich merke dann auch nicht, wenn ich schwitze oder so. Das merke ich dann nachher wieder. Wie ich mich hinsetze und einmal das T-Shirt, das Hemd hinten wegziehe. So. Ja.
Krass. Ja. Hast du hast du da auch so innerlichen Widerstand? Dass du gesagt hast, so, Alter, das kannst du jetzt eigentlich echt nicht machen, ne? Du bist hier Gast und jetzt direkt predigen, also.
Ja, das war schon so irgendwie, ich kam mir selbst sehr komisch vor, als ich das vorgeschlagen habe, weil, wie gesagt, ich war das erste Mal da. Ich kannte zwar viele Leute dort aus der Gemeinde, die kannten mich auch, aber es war, ich weiß nicht, mir, ich habe sowas auch noch nie erlebt, so vorher. Genau. Aber mir kam dann eben auch so ein Zitat in den Kopf, das ein Lehrer an der Bibelschule gesagt hat, und zwar, dass ein Mann jederzeit zu drei Dingen bereit sein muss.
Okay.
Das ist Zeugnis abgeben über seinen Glauben, predigen und sterben.
Cool.
Und an der Stelle war eben das Zweite für mich dran.
Ja, kannst du jetzt predigen?
Nein.
Ja, also Predigen fängt ja damit an, dass ich das einfach das weitergebe, was ich in der stillen Zeit gelesen habe, ne? Und was Gott mir da gezeigt hat. Ich muss ja keine 3-Punkte-Predigt halten, die 40, 45 Minuten dauert, ne? Aber also einmal das Wort Gottes zu teilen und dann eben vor Gott zu stehen.
Ich sage ja immer, die beste Predigt, die man halten kann, ist das Wort Gottes. Also ich könnte einfach was vorlesen, das wäre dann die beste Predigt, die du je gehört hättest.
Einfach Bergpredigt vorlesen oder so.
Richtig.
Ja.
Ja.
Aber du wolltest gerade irgendwas sagen und ich habe dich unterbrochen.
Schon wieder nicht,
Philipp. Hä, Mann, was ist denn heute los? Okay. Ich wollte aber noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Und zwar fand ich, ich muss gerade deine Predigt so ein bisschen in meinem Kopf durchgehen, aber das war die ganze Zeit so aufgebaut, dass zwei Fischer vor diesem hohen Rad standen und da gepredigt haben, ne? Und da redet Gesundheit, Thomas.
Gesundheit.
Und da redet man dann auch so drüber. Aber du hast voll nice am Ende formuliert, dass die das nicht konnten, weil das gute Redner waren oder so, oder weil das Prediger sind oder so, sondern einfach, weil die Zeit mit Jesus verbracht haben. Und dass das ist das, was uns befähigt.
Mhm.
Das fand ich richtig cool. Dass jeder Prediger sonst noch wie viel redet, da hast du auch heute wieder drüber gesprochen, ne? Genau, ja. Wir haben heute Sonntag. Und das ist das Einzige, worüber wir sprechen können, ist einfach Jesus.
Ja. Wisst ihr, wer der erste Missionar war,
oh,
den Jesus ausgesandt hat?
Lass uns das... Da können wir drauf kommen, Noel. Der erste Missionar, den Jesus ausgesandt hat. Johannes.
Nee. Der erste Missionar war der besessene Gerasener, der geheilt wurde, der mit Jesus mitkommen wollte und zu dem Jesus gesagt hat, geh nach Hause und erzähl von dem, was Gott getan hat.
Johannes hat aber auch schon von Jesus erzählt.
Cool. Johannes der Täufer, aber der wurde nicht ausgesandt von Jesus.
Okay.
Johannes der Täufer war ein Prophet, der auf Jesus hingewiesen hat. Aber das war, genau, der wurde eben geschickt und er hatte nur die Begegnung mit Jesus, nur das erfahren, dass Jesus ihn frei gemacht hat. Und das ist das Einzige, was man braucht, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Weil das persönliche Zeugnis, das sagt ja viel mehr aus als irgendein theologisches, ich sag mal, Geschwafel, so in Anführungsstrichen, ne?
Ja.
Hochgestochen können, reden können viele, ne? Aber wenn ich von dem erzähle, was ich persönlich erfahren habe, die Vergebung der Schuld, die Veränderung, die Gott in mir vorgenommen hat, das ist ja nichts, was, das kann mir ja niemand nehmen, da kann auch keiner gegen argumentieren, weil das ist ja Realität.
Dazu habe ich jetzt tatsächlich wirklich eine Frage, Philipp.
Let's go.
Aber erstmal an dich, kennst du noch die 3 Punkte der Predigt?
Von André?
Ja.
Von jetzt hier Sonntagmorgens,
meinst du? Nee, von... Ach so. Von
nein. Die Titel, ich merke mir nie die Titel.
Der nee, Titel Punkte. Nicht. Also der erste Punkt war ja mit Widerstand rechnen, dann bereit sein zum Zeugnis und ergriffen sein.
Mhm.
So, das war ja, genau. Ja. Du hast jetzt davon geredet, dass man von dem erzählen soll, was man selber erlebt hat mit Jesus. Und dass man davon dann auch ergriffen ist. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ist ergriffen sein ein Gefühlszustand oder eine Entscheidung, ein Wille? Weil es gibt ja Zeiten, in denen es mir vielleicht im Glauben schlecht geht und ich nicht krass ergriffen bin, weißt du? Und du hast davon so gesprochen, ich dachte mir, wenn ich jetzt so einen Film gucke, dann denke ich mir nicht, ey, ich will jetzt heulen. Sondern es passiert einfach, weil ich davon irgendwie mitgenommen werde.
Mhm.
So, ist das ähnlich wie da, also kann ich das von mir aus herbeiführen oder wie kommt das zustande, ergriffen zu sein, wenn man es eben gerade nicht ist?
Mhm.
Weißt du?
Gute Frage.
Ja, also ich denke, ergriffen werde ich, beim Film ist es ja noch viel durch die Musik, die da hinterlegt ist, ne? Da gab es dann ja auch, habt ihr auch einen Podcast hier aufgenommen, ne?
Ja.
Da wurde er auch hast viel. Gehört? Nee, noch nicht, aber den wollte ich mir noch anhören. Und das macht natürlich sehr viel, ne? Wenn die weg wäre, ist die Frage, inwieweit man wirklich ergriffen wäre, so, ne? Aber ich glaube, ich bin mehr und mehr von etwas ergriffen, wenn ich mich damit auseinandersetze und je mehr ich verstehe, was passiert. Beispielsweise, wenn ich auf einer Beerdigung bin, ne, ich muss die Person nicht kennen und wenn ich da bin, werde ich trotzdem Tränen weinen, Also, weiß, kenne ich aus meiner eigentlich, ich war auf Beerdigung, da kann ich die Person. Ich musste trotzdem Tränen weinen, weil ich wusste, was hier gerade passiert. Und das bewegt, das nimmt einen dann eben mit. Und je mehr ich eben wirklich verstehe, was das bedeutet, dass Jesus gestorben ist für meine Schuld, nicht weil ich das irgendwie verdient habe oder nicht weil ich irgendwie eine gute Vorleistung, eine Anzahlung gegeben habe oder sowas, je mehr ich das verstehe und oder auch andere biblische Wahrheiten verstehe, desto mehr werde ich davon ergriffen sein. Mhm. Und das Ergriffensein, das muss jetzt nicht unbedingt auch sein, dass ich dann die ganze Zeit so mega happy durch die Gegend laufe, ne? Es kommen eben auch schwere Zeiten, so, ne? Aber trotzdem werde ich dann auch in den schweren Zeiten davon reden und fröhlich darüber reden und nicht sagen, ja, aber ja, Jesus hat mich gerettet, aber ja, das Problem ist jetzt zu groß, so, ne? Aber dann werden sich das Problem verschwindet nicht so und man ist vielleicht trotzdem immer traurig, aber trotzdem die Prioritäten verschieben sich oder ja, man sieht die Probleme in einem richtigen Licht oder so, ne?
Also du meinst quasi, dass das, was Jesus für uns getan hat, dass das zwangsweise dazu herbeiführt, wenn wir das wirklich verstehen, dass es uns ergreift, weil es eben das Beste ist, was uns hätte passieren können. Genau. Und es ist an uns einfach damit auseinanderzusetzen und das zu versuchen, immer mehr zu verstehen. Und dann wird man ergriffen.
Genau. Also je mehr ich das begreife, desto mehr werde ich ergriffen.
Oh.
Ja, okay. Sehr gut.
Stark.
Stark.
Der wortgewandte André.
Ja.
Hast du eigentlich, also kam dir das, ist jetzt beim Predigen aufgefallen, dass die deutsche Sprache so martialisch ist?
Ich habe schon mal irgendwann mal mit jemandem darüber gesprochen, das ist schon ein paar Jahre her. Und dann ist mir das nochmal aufgefallen beim Reden, weil das echt, das kam mir dann einfach wieder, weil ich, das war dann das zweite, das beim ersten Mal schon, ist mir irgendwie sofort dieses Gespräch eingefallen vor ein paar Jahren.
Ja.
Und dann beim zweiten Mal dachte ich, okay, jetzt droppe ich das einfach mal.
Und dann kam es noch zweimal, glaube ich.
Ja, es kam ständig gefühlt.
Das war schon lustig.
Ja.
Ist Sprache cool?
Ist gut. Ja.
Kann man machen, sagst du?
Kann man auf jeden Fall, ja.
Ich freue mich drauf.
Ja, darfst du auch. Das
als du in Brake warst, kennst du den pinken Gamingstuhl?
Also ich kenne einen pinken Gamingstuhl.
Mhm. Ich krieg den.
Du kriegst den?
Ja.
Die Person, die den damals hatte, die war bei mir in der Klasse.
Ja, und dann wurde es weitergeerbt. Und jetzt wird es wieder an mich weitergeerbt.
Ja, nice.
Ich kriege einen pinken Gamingstuhl.
Ich merke irgendwie immer mehr, was das für ein Ding ist für Philipp, weil du bist nicht die erste Person,
ich freue mich so sehr über diesen
und
Stuhl.
Und nicht die letzte, dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
Ich finde schon.
Weil es ein Gamingstuhl ist oder weil er pink ist?
Weil er pink ist.
Okay.
Ja. Ich bin da reingekommen und man sieht halt direkt so, da ist ein pinker Stuhl. So. Also es fällt ja auf in so einem Raum, ne?
Ja.
Und dann habe ich glaube, Janis heißt, da habe ich ihm gesagt, so, ey, cooler Stuhl. Und der hat mich richtig ernst angeguckt, weil ich war so die Zeit, in der ich so überlegt habe, im Brake anzufangen. Er hat mich richtig ernst angeguckt. Wenn du hier anfängst, kriegst du den. Ich dachte so, okay, denk drüber nach. Und jetzt fange ich wegen dem Stuhl auch da an. Da habe ich so angefangen, ich habe ihm gesagt, ich will den auch wirklich haben. So. Und jetzt kriege ich den auch. Da steht, mein Name steht schon drauf. Wisst ihr, wo mein Name noch steht?
Buch des Lebens.
Und da sind wir wieder bei der Bibel.
Ja, ich habe auch direkt der Vers aus Lukas 12, den du erwähnt hast. Sag mir nochmal bitte, welcher Vers das war.
Boah, das weiß ich ja nicht auswendig.
Okay.
Tut mir leid.
Nee,
aber ich kann nachschauen kurz.
Ja, das wäre cool.
Dass man sich keine Sorgen machen soll, weil der Geist durch einen sprechen wird, meinst
du? Genau. Und da wäre meine Frage. Achso, ich habe schon 11 und 12.
Ah, okay.
Ich habe es gerade hier zufällig gelesen.
Ja.
Zufall? Ich denke nicht.
Großer Zufall, glaube ich. Hier steht,
ja, Philipp, willst du es mal vorlesen? Das hört sich schlimmer, wenn ich das mache.
Ich feiere das eigentlich heute, dass du das vorlesen würdest. Aber in 11 und 12 steht, und wenn man euch in den Synagogen und vor den Herrschern und Beamten den Prozess machen wird, dann macht euch keine Sorgen darüber, was ihr zu eurer Verteidigung vorbringen sollt. Denn in diesem Moment wird der Heilige Geist euch lehren, was ihr sagen sollt.
Ist das eine Verheißung, die 1:1 so für uns heute gilt?
Also das ist ja erstmal explizit an die Jünger gerichtet. Wir werden ja zum Beispiel nicht vor die Synagoge gezogen.
Aber vielleicht auch vor Beamte.
Ja, genau. Aber in dem Text geht es ja explizit um die Synagoge.
Mhm.
Ne, und um die die jüdischen Führer des Volkes, vor denen die sich verantworten müssen. Aber ich denke trotzdem, dass es gilt, weil die Verheißung ist ja, dass der Geist sie lehren wird, das, also Verantwortung oder Rechenschaft abzulegen über ihren Glauben. Und genauso leitet der Geist uns ja in alle Wahrheit und führt uns. Ne, den haben wir ja auch. Genau denselben Geist, den die Jünger damals empfangen haben am Pfingsten, der ihnen dann geholfen hat, Rechenschaft abzulegen, haben wir den Heiligen Geist auch empfangen, der uns dann wiederum hilft, Rechenschaft abzulegen.
Ich glaube, gibt es nicht sogar noch so eine Stelle, wo das verheißen wird, dass wir uns gerne, also dass der Geist euch entsprechen wird in solchen Situationen? Ey, ich habe gerade die Bibel fast auf einen Schlag richtig aufgeschlagen. Aber nur so eine Seite. Ja, ja, egal.
Es waren zwei Seiten. Philipp zwei hat nochmal geblättert. Es waren zwei Seiten.
Ja, also zum Beispiel in Johannes 14 steht, dass der Geist uns in alle Wahrheit leiten wird. Mhm. In Johannes 16 steht auch Ähnliches, dass er uns lehren wird was und erinnern wird an das, was Gott uns, was Jesus gelehrt hat. So, ne?
Der Geist ist schon nice, muss man sagen.
Ja. Was ist eigentlich die Aufgabe des Heiligen Geistes vor Pfingsten?
Vor Pfingsten? Ja. Also den gab es ja vorher auch schon. Im Alten Testament, ja, im Alten Testament wurde er ja ich sag mal, sporadisch auf einzelne Leute ausgegossen, die ein gewisses Amt inne hatten. Die Könige wurden mit dem Geist gesalbt. Zum Beispiel Saul wurde der Geist genommen, als Gott ihn verworfen hat. Ne?
Ja, aber es wurden voll vielen der Geist genommen. Wenn die Aufgabe noch fertig war, wurde der Geist
genommen. Genau. Ja, genau. Da waren Leute, die handwerklich begabt, die wurden handwerklich begabt für die Arbeiten am Tempel zum Beispiel, um die umzusetzen. Die Propheten waren mit dem Geist erfüllt. Also Gott hat die Menschen quasi befähigt, Dienste zu tun.
Der Geist hat auch die Welt mit erschaffen.
Ja,
muss man dazu sagen. Und voll spannend bei der Sache, dass Saul hat ja den Heiligen Geist sozusagen verloren, er wurde ihm weggenommen, weil er eben nicht mit Gott gehandelt hat und so weiter. Und David hat dann auch nach der Sünde mit Bathseba im Psalm 51 gebetet, dass der Geist nicht von ihm genommen werden soll, weil er schon mal erlebt hatte, dass. Aber heute haben wir die Zusage, dass der Geist uns nicht weggenommen wird.
Ja, genau. Wir haben als Unterpfand bekommen, als Anzahlung, dass wir wissen dürfen, wir werden bei Gott sein. Ja, genau.
Oh, ich überlege, ich sag den Vers nicht. Das wird sehr falsch sein. Epheser 2.
Ich weiß es jetzt so aus dem Kopf nicht.
Naja. Wir hatten es im Hauskreis, also eigentlich müsste ich es wissen, nur, naja.
Hast du das Thema gehalten?
Nee. Achso. Oh, habe ich? Ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Ich halte nicht jedes Thema. Wir machen im Hauskreis und ich mache das ganz entspannt. Ich habe da Benny und Elias bei mir im Hauskreis und dann mache ich immer so, du machst mal, dann mache ich mal so.
Ja, aber auf jeden Fall in Römer 8 steht das, Vers 16, dass der Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind.
Ja.
Ne? Das ist dann eben, ja, ich meine, ich habe heute über den Heiligen Geist gepredigt, was ja alles bewirkt, dass er uns Gottes Weisheit offenbart und lehrt. Aber das sind ja auch nur so Teilaspekte. Ne? Da gibt es ja noch eine riesen Facette, riesen Palette an Dingen, die der Heilige Geist bewirkt. Ne? Dass er unser Tröster ist, dass er uns eben die Gewissheit des Glaubens schenkt und so weiter.
Findest du, er wird unterschätzt?
Unterschätzt?
Underrated quasi.
Ja. Im Prinzip. Ja, also er kommt selten vor, so in dem, was man redet. Ich meine, Roger Pugh war das, der es mal gesagt hat, wenn man den Heiligen Geist aus der Gemeinde rausnehmen würde, dann würden 90-95% der Dinge exakt genauso weiterlaufen. So, weil man sich einfach nicht dessen bewusst ist, wie wichtig der Heilige Geist wirklich ist. Deshalb denke ich schon, dass er eher underrated wird. Man muss ja auch, also wenn man darüber nachdenkt, worüber spricht, man spricht darüber, über Gott den Vater, man spricht über Gott den Sohn. Aber an Pfingsten redet man über den Heiligen Geist. So, und dann 364 Tage dann wieder nicht. Und an Pfingsten redet man wieder über den Heiligen Geist. So, ne? Und deshalb denke ich schon, dass er eher underrated ist. Aber man muss eben auch aufpassen, dass man das da nicht zu viel Gewicht reinlegt am Ende. Ne? Das ist eben, und ich glaube, dass es deshalb auch so ist, dass es underrated ist, weil die Angst da ist, dass man das zu stark überbetont und dann von der anderen Seite runterfällt. So, ne? Dass eben die Geistestaufe, dass die über allem steht. So, ne?
Ja. Kannst du in den Himmel kommen, wenn du in Zungen reden kannst.
Ja, das, genau, das zeigt dann eben, dass du ein Kind Gottes bist, ein wiedergeborenes Kind.
Oder Plattdeutsch, das geht auch. Plattdeutsch, ja, so. Du hast übrigens nicht nur über den Heiligen Geist gesprochen heute, sondern auch durch den Heiligen Geist.
Ja, genau. Cool. Genau.
Ich habe eine Frage bekommen, die völlig ab vom Thema ist, aber ich stelle sie trotzdem. Findest du, man sollte Apologetik mehr in unser Gemeindeleben integrieren und mehr als Lehre?
Vielleicht sagst du nur mal kurz, was Apologetik ist für die Hörer, die es nicht auf dem Schirm haben.
Wenn du es nicht weißt, kann ich es dir auch sagen.
Ja. Apologetik ist die Lehre der Glaubensverteidigung. Hm.
Stimmt das, Philipp?
Ja, stimmt. Okay.
Ja, also man kann das auf jeden Fall vermehrt machen, denke ich schon. Von dem Gesichtspunkt aus, dass man gewisse Argumente der Gegenseite beleuchtet und versucht, die zu entkräftigen. Mhm. Aber ich denke, die beste Vorbereitung auf die Glaubensverteidigung ist, dass man das Evangelium lehrt. Oh, und das lehrt, was die Bibel sagt. Weil dann kann ich, je mehr ich das verstehe, desto besser kann ich auch auf deren Argumente antworten. Ja. Dann muss ich nicht wissen, wie reagiere ich auf dieses Argument, wie reagiere ich auf dieses, sondern ich weiß, das glaube ich, das sagt die Bibel. Und dann sagt ihr mir etwas und sagt, ja, aber die Bibel sagt das und das und ich glaube das darum. Und sagt, aber ich glaube das.
Weil, und der Geist wird das auch durch dich machen.
Genau.
Wurden dir schon mal Fragen gestellt, die dich völlig aus dem Konzept gebracht haben, also die, wo du keine Antwort drauf hattest?
Safe, ja. Bei mir schon.
Bei mir auch.
Ja, ja.
Bei mir war das, ich war im Flugzeug in das muslimischste Land der Welt, Tadschikistan, 99,9% Muslime. Mhm. Und da wurde ich im Flugzeug, habe ich mich mit dem Typen unterhalten, weil ich halt meine Bibel gelesen habe. Der Typ neben mir konnte Englisch und der hat sich dann mit mir unterhalten. Und dann fragt er mich, wie ist die Bibel entstanden? Mhm. Sag ich so, ja, alle Schrift von Gott eingegeben, ist ja klar. Er sagt, ja, das wurde als einzelne Schriftrollen alles so geschrieben. Aber wer hat die zusammengeführt? Wer hat entschieden, das kommt in die Bibel und das nicht? Und da hatte ich keine Antwort drauf.
Mhm. Nee. Doch, es gab ein Konzil, so 400 Christus oder sowas.
Ja, also das, klar, es gibt auch solche Fragen, gibt es da, das weiß man, hat man jetzt nicht so die Antwort. Aber das Problem ist dann ja auch eher, diese Fragen zählen darauf hin, ich suche nach Argumenten, warum ich dem Ganzen nicht glauben kann.
Ja.
So. Und dann komme ich wieder zu dem Punkt, dass man über Sachen redet, die man nicht wegargumentieren kann. Nämlich das, was ich persönlich erfahren habe in meinem Leben.
Ja.
Das basiert natürlich auf dem, was die Bibel sagt, aber ich habe das ja auch erlebt.
So wie Petrus und Johannes den Gelähmten einfach dabei stehen hatten, weil das konnten die nicht wegargumentieren. Richtig,
genau. Ja. Und dann klar, auf alle Fragen wird man sowieso keine Antworten haben. Bei sowas, gut, da ist man dann eben raus.
Ja. Ja.
Aber ich glaube auch nicht, dass es am Ende daran scheitert, nur weil man auf eine Frage nicht die Antwort hat, dass jemand dann sich komplett dagegen entscheidet.
André Tüfts hat ja auch gesagt, dass wenn man in einem Gespräch ist und Leute dann, also dass Leute so Fragen als Ausflüchte suchen, weil sie sich nicht mit sich selber beschäftigen wollen. So diese Leitfrage ganz klar oder andere.
Ja, genau. Und es ist auch, wenn du, das hat auch mal jemand gesagt, ich glaube, Michael Kotsch war das. Wenn du irgendwo bist, mit irgendjemandem redest, der auf alle Fragen eine Antwort hat, dann solltest du dem nicht weiter zuhören. Weil wenn du auf alle Fragen eine Antwort hast, dann ist da irgendetwas nicht koscher. Du kannst nicht alle Fragen beantworten, das ist unmöglich. Dann hast du dir einfach eine Theorie zusammengelegt, die du selbst komplett begriffen hast. So, ne? Und den christlichen Glauben du wirst nie alles verstehen können, so letzten Endes, ne? Aber es schadet natürlich nicht, sich trotzdem auf sowas vorzubereiten, ne? Aber muss man trotzdem immer vorsichtig sein, wenn jeder alles beantworten kann. Wir sind Menschen, ne? Wir sind eben vom Verstand begrenzt, ne? Von dem, was wir wissen, was wir sagen können.
Das ist keine göttliche Weisheit, ne?
Ja, genau. Ja. Genau.
Hast du noch Fragen?
Nee.
Cool. Ich habe aber noch eine. Hast du einen Lieblingsvers?
Ich habe mehrere Verse, die ich mag, ja.
Okay, hast du einen Vers, den du letzte Woche sehr cool fandest und der dich begleitet hat?
Also es gibt einen Vers, der mich jetzt seit ein paar Jahren immer wieder begleitet, der auch unser Trauvers sein wird. Aus Psalm 16, Vers 2. Da steht, ich habe zu dem Herrn gesagt, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Glück außer dir.
Sehr cool. Sorry, dass ich dich hier unterbrechen
Alles
muss.
Alles gut.
Das war tatsächlich so ganz krass zusammengefasst. Meine Antwort auf die Frage, am Freitag hat mich Joel Penner gefragt, warum glaubst du an Gott?
Mhm.
Und das war genau meine Antwort.
Mhm.
Ich habe gesagt, ich habe auch woanders gesucht, wie der Prediger sagt, ne? Es ist nichts Besseres unter der Sonne.
Ja.
Ich habe mein Glück hier gesucht, da gesucht. Ich habe meine Erfüllung nur in Gott gefunden.
Hm. Ja.
Cooler Vers, der das gut zusammenfasst.
Ja.
Psalm 16, genau. Vers, was?
2.
Ja.
Genau. Und das ist natürlich, das ist eine krasse Wahrheit, die ich mir aber auch immer wieder vor Augen halten muss, weil es gibt eben so unfassbar viele Dinge, die mir das streitig machen wollen. Ne? Die sagen wollen, ja, aber du brauchst das und das, um glücklich zu sein. Du brauchst das und das, um glücklich zu sein. Also auch jetzt in der Hochzeitsvorbereitung so, ne? Du wirst erst glücklich sein, wenn du verheiratet bist. So diese Gedanken, ne? Wenn man das Eheleben wirklich so lebt und sowas. Und das ist eine Wahrheit, die ich mir aber immer wieder vor Augen halte und mir sagen möchte, nein, das Einzige, was ich wirklich brauche, um glücklich zu sein, ist Gott. Weil wer weiß, wir heiraten, aber keine Ahnung, wie lange wir verheiratet sein werden letzten Endes. Kann ja sein, dass einer von uns dieses Jahr noch stirbt oder in den nächsten 2, 3 Jahren, keine Ahnung. Dann ja, war es schön, geheiratet zu haben. Also ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir echt eine schöne gemeinsame und lange Zeit zusammen haben. Aber ich weiß es nicht. Ne? Und wenn das dann der Grund ist, woran ich mein Glück festmache, dann ist es bitter, ne? Weil wenn das nicht mehr da ist. Aber Gott ist das, was Gott und das, was Gott mir schenkt, das ist das, was ich wirklich, wirklich brauche, um wahres Glück zu haben. Also diese Wahrheit, die möchte ich mir oder die wollen wir uns auch gerne immer wieder vor Augen halten, deshalb haben wir das dann auch als Trauvers gewählt.
Ich habe wieder 2 Seiten daneben aufgeschlagen.
Übrigens. Ach so, das meintest du. Ja, ja. Phil hat mir gerade so ein Peace gezeigt, ich dachte so, ja, Peace.
okay, und ich habe aber noch eine Frage. Was ist so dein Lieblingslied? Du darfst auch, übrigens, du schreibst richtig gut Lieder.
Danke.
Ich fand das bei der Evangelisation so cool, als ihr habt ja ein Lied gesungen.
Mhm.
Und dann stand am Ende so Copyright André F. Ich dachte so,
Macher. Sehr cool.
Ja.
Ich war auch ja,
das war doch, das hast du
echt?
Ja.
Hast du das heute nicht sogar zitiert? Ich bin ein Sünder, aber.
Nee, es war Sünder durch Gnade erlöst, das ist ein anderes Lied.
Das habe
hab
ich auch geschrieben.
Das haben wir auch gesungen.
Ah, okay.
Genau, aber das andere.
Welches Lied war denn von dir bei der Evangelisation?
So wie ich bin, heißt es. Das war, haben wir das als erstes gesungen?
Ja.
Ja, ne?
Okay.
Ja.
Kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Ja, ist stimmt.
Findet ihr auf Spotify, André Erb?
Nein. Echt? Nein. YouTube wahrscheinlich.
Findet ihr euch nicht auf
Ja. Nee, also es gibt ein Lied, das ich in dieser Zeit, das mir häufiger durch den Kopf geht, das heißt Danke Jesus, heißt es auf Deutsch.
Thank you Jesus auf Englisch.
Ja, genau. Genau.
Du könntest Englischlehrer werden.
Ja. Das heißt tatsächlich Thank you Jesus auf Englisch. Das ist. Manchmal machen die deutschen Titel, die deutschen Übersetzungen doch Sinn. ja, da geht's auch um das Evangelium letzten Endes. Ne? Das Wunder, das am Kreuz geschah, begreife ich nicht, das, was dort passiert ist. Und dann im Refrain immer wieder, dein Blut hat mich von Schuld befreit, danke Jesus. Des Vaters Zorn gestillt für alle Zeit, danke Jesus. Einst war ich dein Feind, bin nun bei dir zu Hause. Danke Jesus. Ja, das ist ein sehr schönes Lied. Ich weiß nicht, ob das hier gesungen wird. Ich glaube nicht. Auch in der Jugend nicht. Aber kann man auf jeden Fall machen.
Kann man machen.
Sehr, sehr, sehr schön.
Ich glaube, dann bleibt nicht viel mehr zu sagen, als ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Mein Glück finde ich allein bei dir.
Gnade fließt in mein Leben endlos wie ein Fluss, Liebesstrom des Himmels, ström im Überfluss. Danke, Jesus, ich bin befreit, mein alle Zeit. Nimm mein ganzes Leben, das Leben. Danke, Jesus. Ich bin befreit. Mein Erretter für alle Zeit. Danke,
für alle Zeit.